Ja, herzlich willkommen zu dem Vortrag vom himmlischen Buch zum Weltgedächtnis. Die Akasha-Chronik als Idee und übersinnliche Wirklichkeit. Ja, wenn man sich mit prähistorischen Kulturen beschäftigt, die schriftlos waren, von denen wir also keine dokumentarischen Überlieferungen zur Verfügung haben, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was kann ich über diese Kulturen in Erfahrung bringen? Denn die herkömmliche Geschichtsschreibung ist ja gewohnt mit Dokumenten, mit Archiven, Hinterlassenschaften schriftlicher Dokumentation zu arbeiten. Also mit Informationen, die wir von Menschen vergangener Epochen erhalten. Und nun sagt die esoterische Lehre, es gibt eine Möglichkeit, etwas über die Vergangenheit der Menschheitsgeschichte zu erfahren, auch ohne Dokumente. Wer sich damit schon einmal ansatzweise beschäftigt hat, der hat bestimmt von Rudolf Steiners Werk aus der Akasha-Chronik gehört, das auf Aufsätzen beruht, die Rudolf Steiner von 1904 bis 1908 publiziert hatte. Und in diesem Werk aus der Akasha-Chronik, da geht es um Berichte über vergangene Kulturen, von denen wir natürlich gar keine Dokumente in dem Sinne besitzen können. Es geht um Atlantis und Lemurien. Ich will hier nicht die Frage diskutieren, inwiefern Rudolf Steiner diese Erkenntnisse aus dem Buch des Theosophen Scott Elliott geschöpft haben könnte. Mir geht es um die Frage, was man sich unter dieser Akasha-Chronik überhaupt vorzustellen hat und auf welche Weise man hier die Möglichkeit hat, Erkenntnisse zu erlangen und zu schöpfen. Steiner hat definitorisch, also einmal ganz kurz und bündig, darüber Folgendes gesagt. Er schrieb, was ist Akasha-Chronik? Wir machen uns den besten Begriff davon, wenn wir uns klar sind, dass alles, was auf unserer Erde oder sonst auf der Welt geschieht, einen bleibenden Eindruck auf gewisse feine Essenzen macht. Die Bilder der Akasha-Chronik sind nicht unbeweglich. Sie entfalten sich beständig wie lebende Bilder. Wenn man sich mit der Frage befasst, wie sich dieses Wissen um die Akasha-Chronik entwickelt hat, und wenn man vielleicht stärker in der anthroposophischen Weltanschauung und Bewegung involviert ist, dann kann man leicht übersehen, dass das, was Rudolf Steiner in seinem Buch aus der Akasha-Chronik veröffentlicht hat, auch schon eine Vorgeschichte aufzuweisen hat. Denn es ist davon auch schon die Rede in jener Bewegung, die historisch im Grunde genommen als Vorgeschichte der modernen Anthroposophie zu bewerten ist. Und das ist die Theosophie, die moderne Theosophie und die 1875 in New York gegründete Theosophische Gesellschaft. Wenn man sich damit befasst, stößt man also auf die Tatsache, dass bereits bevor Steiner also die moderne Anthroposophie initiiert hat, in der Theosophie eine ausgiebige Beschäftigung mit dem Thema der Akasha-Chronik gegeben war. Charles Webster Leadbeater, ein Theosoph der ersten Stunde, veröffentlichte bereits 1899 das Buch Clairvoyance, auf gut Deutsch Hellsehen. In Clairvoyance schrieb Leadbeater, Zitat, so muss alles, was innerhalb unseres Systems geschieht, absolut im Bewusstsein seines Logos vor sich gehen. Wir verstehen also, dass alle Aufzeichnungen sein Gedächtnis sein müssen. Alle Aufzeichnungen, die wir zu lesen fähig sind stellen nur eine Widerspiegelung dieser großen, beherrschenden Wirklichkeit in den dichteren Stoffen der tieferen Pläne dar. Man muss dazu sagen, dass der Begriff der Akasha-Chronik bei Leadbeater noch nicht auftaucht. Leadbeater spricht in Clairvoyance hingegen von Akashic Recordings, also akashischen Aufzeichnungen oder Aufzeichnungen im Akasha. Aber es ist eindeutig, dass natürlich die gleichen Zusammenhänge hier beschrieben sind und auch gemeint sind. Die Begründerin der modernen Theosophie, Helena Petrovna Blavatsky, die von 1831 bis 1891 lebte, hat 1877 bereits ihr erstes großes Werk Isis Entschleiert veröffentlicht, Isis Unveiled. In diesem Werk sagt sie Folgendes, Zitat: Es enthält einen unverstümmelten Bericht von allem, was war, ist und jemals sein wird. Die geringsten Handlungen in unserem Leben sind ihm aufgedrückt und selbst unsere Gedanken bleiben auf seinen ewigen Tafeln fotografiert. Es ist das Buch, das wir von dem Engel in der Offenbarung öffnen sehen. Welches ist das Buch des Lebens und wonach die Toten nach ihren Werken beurteilt werden? Kurz, es ist das Gedächtnis Gottes. Auch Helena Petrovna Blavatsky spricht in dem Zusammenhang nicht explizit von der Akasha-Chronik, sondern sie spricht im Grunde genommen von Fotografien oder Aufzeichnungen im Astrallicht. Aber es ist offensichtlich, dass ihre Ausführungen über ein Weltgedächtnis als Gedächtnis Gottes genau darauf anspielen, wovon Steiner dann später nach der Jahrhundertwende sprechen wird. In der entschleierten Isis von 1877 benennt Blavatsky dann auch bestimmte psychische Gegebenheiten des Menschen, die belegen können, dass es so etwas wie ein Weltgedächtnis gibt. Und sie führt Folgendes dafür an. Das menschliche Gedächtnis, Nahtoderfahrungen, Déjà-vu-Erlebnisse, Traumerinnerungen und die Psychometrie. Die Psychometrie, ein ganz besonders interessantes in der Parapsychologie bis in die Gegenwart hinein erforschtes Phänomen, geht davon aus, dass ein entsprechend talentierter Mensch, der ein Objekt in die Nähe seiner Stirn bzw. seines dritten Auges bringt, die Geschichte, den Werdegang, also die Vergangenheit, die mit diesem Objekt verknüpft ist, zu schauen vermag. Leadbeater und Blavatsky waren nicht die einzigen Theosophen, die sich mit dem Thema der Akasha-Chronik befasst haben. Auch ein anderer Theosoph der ersten Stunde, Alfred Percy Sinnett, der von 1840 bis 1921 lebte, schrieb bereits in seinem Werk Esoteric Buddhism 1883, der ältere Buddhismus hielt demnach fest an der Beständigkeit der Erinnerung in dem Akasha und an der im Menschen vorhandenen Fähigkeit, sie wachzurufen, nachdem er die Stufe wahrer innerer Erleuchtung erreicht hat. Also diese Bedingung, über die Sinnett hier spricht, wahre innere Erleuchtung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn man sich nämlich die Beschäftigung mit der Akasha-Chronik in der zeitgenössischen, gegenwärtigen Esoterik anschaut, dann fällt auf, dass manche den Interessenten nahelegen, das Lesen in der Akasha-Chronik in einem Wochenendseminar bewerkstelligen zu können. dass es also ganz einfach ist, diese Fähigkeit zu erwerben. Und das ist natürlich eine Trivialisierung des Spirituellen, die wir nicht nur moralisch, sondern auch inhaltlich beurteilen müssen. Und da müssen wir dann klipp und klar sagen, was davon zu halten ist. Und ob es zu verantworten ist, Menschen, die ein aufrichtiges Interesse an dieser Chronik und dem Lesen darin haben, auf diese Weise zu falschen Schlussfolgerungen zu verleiten. Es stellt sich die Frage, was sich hinter dem Sanskrit-Begriff Akasha eigentlich verbirgt. Nun, Akasha ist als Wurzel der vier Elemente in der altindischen Kultur ein Synonym zur Quintessenz, dem Äther in der hellenistischen Kosmologie. Seine Wortbedeutung Raum geht aber über unseren westlichen dreidimensionalen Raumbegriff weit hinaus. Vielmehr geht es hier um eine Qualität des Räumlichen, die allen darin befindlichen Objekten und ihren Transaktionen zugrunde liegt. In den altindischen Upanishaden wird es so umschrieben, und das ist hier ein Zwiegespräch zwischen einer Frau und einem Mann, die auf der Suche nach der ursprünglichen Weisheit sind. Zitat: Und schließlich fragt die Brahmanin Gargi den Weisen Yajnavalkya, was oberhalb des Himmels ist, o Yajnavalkya, und was unterhalb der Erde ist, und was zwischen beiden, dem Himmel und der Erde ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, worin ist das eingewoben und verwoben? Und er sprach: Was oberhalb des Himmels ist, o Gargi, und was unterhalb der Erde ist, und was zwischen beiden, dem Himmel und der Erde ist, was sie das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige nennen, das ist eingewoben und verwoben in dem Raume. Aber worin ist denn der Raum eingewoben und verwoben? Und er sprach: Es ist das, o Gargi, was die Weisen das Unvergängliche, Aksharam, nennen. Soweit die Brihadaranyaka Upanishad in der Übersetzung von Paul Deussen. Nun, Spuren der Idee eines Weltgedächtnisses, die finden sich bereits in der hellenistischen Antike, bei Platon und dem wichtigsten Exponenten der neuplatonischen Philosophie, Plotin. Nämlich in Gestalt einer Weltseele, die den ganzen Kosmos als Weltkörper durchdringt. Das heißt, die Vorstellung beruht darauf, dass dem Kosmos als einem physischen Gesamtsystem auch ein seelisches Gesamtsystem als Weltseele gegenüberstehen muss. Plotin schreibt in den Enneaden, Zitat: Stammt nun aus der Allseele die meine wie die deine, und ist die Allseele eine, so müssen diese beiden auch eine sein. Das heißt im Grunde genommen, dass die Seelen der Einzelwesen in der Weltseele, also in der Allseele, miteinander verknüpft, verbunden sind, sodass ich letztendlich nicht nur das weiß oder wissen kann, was sich in meiner eigenen Seele ereignet, sondern auch das, was sich auf dem Grunde und im Inneren der Seelen der anderen abspielt. Auch in der Bibel des Alten und Neuen Testaments, so wie sie uns in den Übersetzungen Martin Luthers überliefert worden sind, finden wir Hinweise auf das, was wir als Akasha-Chronik oder Weltgedächtnis umschreiben können. So heißt es zum Beispiel in 2. Mose 32, Vers 16: Und die Tafeln waren das Werk Gottes, Und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Nun, es ist klar, dass hier natürlich die Rede ist von den Gesetzestafeln, die Moses vom Gipfel des Berges Sinai zu den Israeliten hinabbrachte. Aber es ist andererseits auch klar, dass es sich hier um eine Metapher handeln muss. Denn es ist ja logisch, Gott schreibt nicht und er schreibt auch nicht auf irgendwelche Tafeln. Das Ganze hat natürlich eine sinnbildliche Bedeutung. In den neutestamentlichen Schriften heißt es beispielsweise bei Lukas 10, Vers 20, also da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Aber darüber solltet ihr euch nicht so sehr freuen, dass euch die Dämonen gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und die Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Vers 8, verweist auf ein Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an. Die Namen von Auserwählten oder die Namen der Jünger oder aller Menschen, die in den Himmeln angeschrieben sind, das ist natürlich ein klarer Verweis oder eine klare Anspielung darauf, dass etwas vom Wesen des einzelnen Menschen, von seinem Leben verankert ist in einer höheren Sphäre. Nun wurde öfter die Frage gestellt, wie kann man das, was in der Akasha-Chronik vorhanden ist oder das, was sich da herausbildet, eigentlich verstehen? Ist die Akasha-Chronik ein mechanisch-funktionelles Substrat oder ist sie vielleicht sogar ein Wirkungsfeld höherer Wesenheiten? In der Geheimlehre, dem zweiten großen Hauptwerk von Helena Petrovna Blavatsky aus dem Jahre 1888, verweist sie auf die Lipika, eine Klasse von Gottheiten, die das menschliche Schicksal protokollieren. Zugleich benennt sie verschiedene Gottheiten, die man als Personifizierung des Weltgedächtnisses betrachten könnte, wie zum Beispiel die Wesenheit Kuan Yin, ein weiblicher Bodhisattva aus dem Mahayana-Buddhismus, oder die Göttin Saraswati, die Gemahlin des hinduistischen Urgottes Brahma. Rudolf Steiner verbindet die Funktion der kosmischen Gedächtnisbildung hingegen mit den Wesen der Saturnsphäre. Auch in der griechischen Mythologie gibt es eine göttliche Wesenheit, eine höhere Wesenheit, die etwas zu tun haben könnte mit dem Weltgedächtnis. Und das ist die Titanin Mnemosyne, was im Grunde genommen ein Synonym für Gedächtnis ist. Zeus, der als Personifikation des himmlischen Äthers betrachtet werden kann, hat im Mythos mit Mnemosyne die neun Musen gezeugt. Und die neuen Musen werden in Verbindung mit den planetarischen Sphären gebracht, beispielsweise durch den Renaissance-Philosophen und Musiker Gaffurio, der von 1451 bis 1522 lebte. Steiners Bezugnahme auf die Wesen des Saturn gibt einen Hinweis auf die kosmische Verortung der Akasha-Chronik. Das Ganze hängt nämlich zusammen mit den planetarischen Sphären. Nun, wenn man sich das ptolemäische Modell der planetarischen Sphären anschaut, dann könnte man natürlich zu der Auffassung kommen, dass das auf einem unterentwickelten, noch nicht von den Segnungen der modernen Astronomie und Astrophysik gekennzeichneten Erkenntnis des Sternenhimmels und der Zusammenhänge in unserem Sonnensystem herrührt. Aber das wäre im Grunde ein Missverständnis. Denn die planetarischen Sphären, so wie sie in der ptolemäischen Symbolik dargestellt werden, sind im Grunde genommen eine Symbolifikation höherer Existenzebenen, also der Abstufungen zwischen den höchsten Formationen der Transzendenz und dem Göttlichen und dem Physischen, der physischen Welt, die wir sinnlich wahrnehmen können. Wenn also hier die Rede ist von einer Sphäre, also oberhalb der Erde befindlichen Sphäre, des Mondes, des Merkurs, des Mars, der Sonne, des Jupiters und schließlich ganz, ganz weit oben des Saturn, dann ist das ein Hinweis auf qualitative Aspekte höherer Existenzebenen und Schwingungen. Das läuft darauf hinaus, dass Steiners Verortung der Akasha-Chronik in Zusammenhang mit den Wesen des Saturn die Akasha-Chronik lokalisiert in einem höheren Bereich der übersinnlichen Existenzebenen. In dem Zusammenhang ist Leadbeaters astrophysikalisches Modell der Akasha-Chronik auch nicht ganz uninteressant. Und man muss natürlich bedenken, dass es sich genau wie mit der hierarchischen Anordnung von planetarischen Sphären als Existenzebenen immer nur um ein Modell handelt. Nicht? Also wenn man das so beschreibt und optisch visuell vergegenständlicht, dann stellt man nicht etwas dar, was so in dieser Form existiert, sondern es ist lediglich eine Symbolifikation. Leadbeater weist darauf hin, dass das Licht, das von einem Himmelskörper ausgeht, dann, wenn man es auf einem anderen Himmelskörper beobachtet, eine Zeit lang benötigt, um dorthin zu gelangen. Wir können uns das am Beispiel eines ganz normalen Sonnenaufgangs veranschaulichen. Wenn wir morgens zum Horizont schauen und die Sonne aufgehen sehen, dann ist es eigentlich gar nicht die Sonne, die wir in dem Augenblick erblicken, sondern es ist das Licht der Sonne, das vor einem Zeitraum von ungefähr 8 Minuten von der Sonne ausgestrahlt wurde und dann erst unsere Erde erreicht. Wir sehen also eigentlich nicht die Sonne als Himmelskörper, wir sehen das Licht, das sie vor 8 Minuten ausgestrahlt hat. Wenn wir jetzt dieses Modell übertragen und auf Verhältnisse im gesamten Sonnensystem und im interstellaren Raum, wenn wir uns also vorstellen, dass wir uns auf einer anderen Sonne oder auf einem anderen Fixstern befinden und das beobachten, was wir in unserem Sonnensystem sehen können, dann würden wir also beispielsweise die Erde sehen, wie sie vor Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden von Jahren ausgesehen hat. Denn so lange braucht das Licht, um bis zu jenem weit entfernten Himmelskörper zu gelangen. Das heißt, wenn wir also ein Wesen wären, das auf so einem entfernten Himmelskörper leben würde, dann könnten wir gewissermaßen in die Vergangenheit des Geschehens auf der Erde schauen. Das Ganze ist natürlich in gewisser Weise hypothetisch. Es ist ja auch nur ein Modell. Aber es korrespondiert mit verschiedenen Aussagen in den Mythen, die die höheren göttlichen Wesenheiten auf den Fixsternen weit entfernter Galaxien verorten. Das Modell der Sphären, ich sagte schon, verweist auf die verschiedenen Existenzebenen, die Widerspiegelungen der Akasha-Chronik beinhalten. Im Modell der Wellenkreise kann man sich diesen Prozess noch anschaulicher machen. Also stellen wir uns ein kleines, begrenztes Gewässer vor, in das wir einen Stein werfen. Der Stein sei ein bestimmtes physisches Erleben oder das Erleben eines in der physischen Welt inkarnierten Wesens. In dem Augenblick, wo dieser Stein ins Wasser fällt, bildet er Kreise, konzentrische Kreise in mehreren aufeinanderfolgenden Abständen. Das heißt, dass also dieser Vorgang des Wurfs eines Steins ins Wasser eine kreisförmige Resonanz erweckt, die sich in verschiedenen Formen darstellt. Einmal ganz in der Nähe jener Stelle, wo er ins Wasser hineingeworfen wurde, aber auch dann einige Millimeter entfernt in immer wieder größeren konzentrischen Kreisen. Das heißt also, es gibt hier ein Ereignis, nämlich das Erleben, und es gibt verschieden gestaltete, aufeinanderfolgende Widerspiegelungen dieses Erlebens. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Existenzebenen, so wie es der moderne Okkultismus lehrt, und so wie es die Theosophie zuerst dargestellt hat, wenn man sich das noch einmal veranschaulicht, dann kann man sagen, wir haben also einerseits auf der physischen Ebene das bewusste sinnliche Erleben. Wir haben auf der ätherischen Ebene die Herausbildung des Gedächtnisses. Und das ist dann, wenn man so will, auch die Ebene, mit der die Psychometrie zu arbeiten vermag. Wir haben auf der astralen Ebene eine Art emotionalen Extrakt des Erlebens. Also wir haben gewissermaßen eine emotionale Resonanz unseres physischen Erlebens im astralen Bereich. Und hier war also schon bei Eliphas Levi und bei Helena Petrovna Blavatsky die Rede vom sogenannten Astrallicht. Und dann schließlich haben wir die Ebene des niederen Devachan. Von Max Heindl auch die Ebene der konkreten Gedanken genannt. Da kann man sagen, haben wir als Resonanzschwingung den intellektuellen Extrakt des Erlebens. Und schließlich im höheren Devachan oder der Ebene der abstrakten Gedanken, da schließlich begegnen wir den ideellen Resultaten des Erlebens. Das alles sind verschiedene Spiegelungen der Herausbildung des Erlebens, aber auch der individuellen Gedächtnisbildung. Im höheren Devachan nun treffen diese Impulse auf die Wahrnehmung und Verarbeitung von Erleben und Gedächtnis höherer göttlicher Wesenheiten. Das heißt, hier werden im Grunde die individuellen Erlebnisse und Gedächtnisinhalte der Wesenheiten von höheren göttlichen Wesenheiten und Hierarchien, wie zum Beispiel den Lipika, aufgegriffen, verarbeitet und miteinander verbunden. Und dann erst schließlich zu dem herausgebildet, was man als Weltgedächtnis umschreibt. Man beachte aber bei diesen Überlegungen folgende Warnungen. Helena Petrovna Blavatsky schrieb in der Geheimlehre 1888, das Bewusstseinsfeld des höheren Ego wird niemals im Astrallicht reflektiert. Hingegen wird die Wesenheit aller geistigen Dinge, alles dessen, was das höhere Ego erreicht oder von ihm nicht zurückgestoßen wird, im Astrallichte nicht reflektiert, weil es auf einem zu niederen Plane ist. Das Astrallicht ist nichts als der Schatten des wirklichen göttlichen Lichtes. Die Theosophin Alice Bailey, die von 1880 bis 1949 lebte, schrieb gleichermaßen in Light of the Soul 1927. Hierin liegt die große Täuschung der Aufzeichnungen. Nur ein geschulter Okkultist kann zwischen tatsächlicher Erfahrung und jenen Astralbildern unterscheiden, die durch Vorstellungskraft und starkes Verlangen geschaffen werden. Ein Weg, der uns eröffnet, wie man in der Akasha-Chronik zu lesen vermag, wäre die Erleuchtung des Gautama Buddha. Es wird in der Lebensgeschichte des Gautama Buddha ja berichtet, dass er mehrere Nächte hintereinander in tiefe Meditation versunken war. Und dann ereilte ihn die Erleuchtung. Und im Zusammenhang mit dieser Erleuchtung kam es dann zur Rückerinnerung an die früheren Inkarnationen. Das heißt, dass also eine intensive Meditationspraxis beispielsweise eine Voraussetzung darstellen würde, eines Eintauchens in die Formationen einer höheren Form von Gedächtnis, die nicht nur das individuelle biografische Gedächtnis der jetzigen Inkarnation beinhaltet oder darauf begrenzt bleibt. Wir haben im Grunde genommen verschiedene Ebenen des Gedächtnisses, der Gedächtnisbildung. Wir haben einerseits das Gedächtnis unserer jetzigen Biografie. Wir haben eine Ebene, in der wir Spuren der Gedächtnisinhalte auch unserer vergangenen Inkarnationen finden. Und dann schließlich, dann haben wir eine Ebene, in der sich all diese Gedächtnisspuren vergangener und gegenwärtiger Inkarnationen in einem kollektiven Zusammenhang wiederfinden. Das wäre dann, ja, wenn man so sagen will, das kollektive Unbewusste, von dem Jung geredet hat. Und dieses kollektive Gedächtnis aller Menschen oder im Grunde genommen aller Wesenheiten mündet dann schließlich ein in ein Weltgedächtnis der Hierarchien. Das große Problem der Gedächtnisbildung, also ein zentrales psychologisches Problem, beruht darauf, dass wir zwar, wie die Nahtoderfahrungen zeigen, über ein absolutes Gedächtnis verfügen. Aber es ist außerordentlich schwierig, aus unserem Erinnerungsvermögen heraus aus diesem Gedächtnis zu schöpfen und auf das Gedächtnis zurückzugreifen. Wir haben einerseits ein Erinnerungsvermögen, das uns die Möglichkeit gibt, Wissen über Vergangenes wieder zu visualisieren, in unserer Wahrnehmung, in unserer Vorstellung zurückzurufen. Aber dieses Erinnerungsvermögen ist immer fragmentarisch. Es ist selektiv. Es ist begrenzt auf bestimmte einzelne Ereignisse, die wir für besonders wichtig hielten oder die für uns besonders bestärkend oder erfreulich waren. Während andere Dinge, die wir auch erlebt haben, gern der Verdrängung oder dem Vergessen anheimgegeben werden. Man kann diese Selektivität des Erinnerungsvermögens ganz leicht überprüfen, indem man sich für einen beliebigen Tag aus der Vergangenheit oder vielleicht sogar einem ganzen Jahr aus der Vergangenheit die Frage stellt, was ist da im Einzelnen passiert? Was habe ich im Einzelnen erlebt? Und wenn man nicht zu jenen Leuten gehört, die akribisch Tagebuch führen, oder über ein fotografisches Gedächtnis verfügen, und das sind ja nur die wenigsten Menschen, dann werden wir in der Regel damit scheitern, das Geschehen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Also verlässlich ist unser Erinnerungsvermögen nicht. Diese Tatsache oder diese Wahrheit über die Realität unserer Psyche die wir ja alle durch unsere unmittelbare Erfahrung überprüfen können, wird natürlich dazu führen, dass wir einige philosophische und erkenntnistheoretische Überlegungen anstellen müssen. Und wenn wir jetzt nicht zu jenen Menschen gehören, die einfach nur das glauben, was ihnen andere mitteilen, dann werden wir philosophisch skeptisch auch einmal versuchen, an diese Fragestellung heranzugehen. Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, was spricht denn vielleicht gegen die Existenz einer Akasha-Chronik? Nun, da ist zum Beispiel das Faktum, dass konkrete historische Aussagen der Seher meistens schon an Erkenntnissen anknüpfen, die ohnehin längst bekannt sind. Es ist also kein Problem, Aussagen aus der Akasha-Chronik über Napoleon, über Goethe oder über Cäsar zu machen, denn es gibt Hunderte, Tausende von Dokumenten, aus denen man vielleicht schon etwas über diese Persönlichkeiten entnehmen konnte. Und das menschliche Imaginationsvermögen, die menschliche Kreativität sind grenzenlos. Ein anderer wichtiger Punkt, eben schon erwähnt, Gedächtnis und Erinnerung beruhen in der psychologischen Erfahrung fast immer auf nachträglichen Konstruktionen. Man muss dazu sagen, dass die Gedächtnispsychologie eine der ältesten Disziplinen der modernen psychologischen Forschung sind. Und es gibt wirklich Zehntausende von Untersuchungen zu dieser Thematik. Ein anderer wichtiger Punkt, der uns eher skeptisch stimmt, ist die Geschichtsschreibung, das Wesen der Geschichtsschreibung als Bestandsaufnahme des Vergangenen. Da werden wir nämlich mit der Tatsache konfrontiert, dass Geschichtsschreibung als Bestandsaufnahme stets auf einem Vorstellungsbild des Historikers beruht. Das heißt, ein Historiker hat ein bestimmtes System der kulturgeschichtlichen Einordnung historischer Einzelereignisse, die er in einen Gesamtzusammenhang stellt. Aber das ist natürlich eine ganz subjektive, intellektuelle Ebene. Und diese Ebene kann faktisch nie objektiv sein. Wenn also zum Beispiel das chronologische System in der Geschichtsschreibung oder die Epochenbewertung in der Geschichtsschreibung subjektiv sind, wie kann dann eine objektive Bestandsaufnahme des Vergangenen in der Akasha-Chronik erfolgen? Als vierter ganz wesentlicher Kritikpunkt erscheint mir, dass die Erforscher der Akasha-Chronik berichten, dass die Chronik nicht nur das Vergangene und Gegenwärtige, sondern auch das Zukünftige beinhalte. Und das ist natürlich ein ganz seltsamer Punkt. Dass also alles, was in der Vergangenheit geschehen ist und das, was jetzt geschieht, einen Abdruck in einem feinstofflichen Substrat hinterlässt, mag ja noch hingehen, dass aber auch alles, was künftig geschehen wird, bereits darin vorhanden ist, das würde den Menschen als freies, handelndes Subjekt der Geschichte aushebeln und würde ihn im Grunde genommen zum Fatalismus verdammen. Die Frage, wie man in der Akasha-Chronik zu lesen vermag, ist von Rudolf Steiner in verschiedenen Ansätzen beschrieben worden. Und man muss dazu aber sagen, dass diese Aussagen nicht sehr detailliert und auch nicht sehr praxisorientiert sind. Aber es sind zumindest Denkansätze, mit denen man vielleicht weiterarbeiten könnte. Also, wie ist es möglich, in der Akasha-Chronik zu lesen? Da gibt es einmal das Praktizieren der täglichen Rückschau bis hin zu szenischen Bildern des Vergangenen, die räumlich imaginiert werden. Das muss man sich so vorstellen, dass man also abends, wenn ein Tag beendet ist, noch einmal rückwärts alle Ereignisse des Tages Revue passieren lässt. Und das durchaus in einer bildhaften Form und vielleicht sogar in der Weise, dass diese Bilder dann räumlich angeordnet sind. Also je weiter wir dann zurückgehen, je weiter sind die im Raum entfernt. Dann gibt Steiner Übungen der Rückerinnerung an die früheste Kindheit an. Und da geht es zum Beispiel um den Erwerb der Sprachfähigkeit und des aufrechten Ganges. Also beispielsweise weist er darauf hin, dass man durch den Verzicht auf Sprache im äußeren Sinne und durch die Fokussierung auf das innere Wort zur Schau in die Akasha-Chronik gelangen kann, was natürlich damit zusammenhängt, dass man hier möglichst weit zurückkommt in der gegenwärtigen Inkarnation zu jenem Zeitpunkt, als man begann, Sprachfähigkeit zu erlernen. Mit dem aufrechten Gang ist es so, dass er sagt, in dem Augenblick, wo ich mich versuche daran zu erinnern, wie das war, als ich also praktisch vom Krabbeln meine Wirbelsäule aufgerichtet habe und jetzt begann, auf meinen eigenen Füßen zu stehen, das sei dann im Grunde genommen, auch eine Möglichkeit, in jene Formation der eigenen Biografie zurückzugelangen. Und er gibt den Hinweis, dass die Eurythmie, eine Möglichkeit sein kann, in diesen Zustand sich wieder hineinzuversetzen. Schließlich gibt Steiner einen Hinweis, auf den er immer wieder zurückkommt, und das ist die Hingabe des menschlichen Bewusstseins an Prozesse im Bewusstsein höherer Wesenheiten. Und da gibt es eine ganz kuriose Vorstellung, die Steiner entwickelt. Er deutet an, man werde als geistige Nahrung gegessen und diene so jenen geistigen Wesenheiten. Man werde also mit seinem eigenen Bewusstsein in dem Augenblick, wo das eigene Denken zurückgesetzt wird, man werde also mit seinem eigenen Denken von den Wesenheiten verstoffwechselt und würde so im Grunde in diese Prozesse der Herausbildung des Weltgedächtnisses gelangen und könnte dann dort auch zu einer Schau der Weltgedächtnisinhalte gelangen. Steiner hat insbesondere diese Praxis in Zusammenhang gesehen mit seiner Erforschung der Geschichte um Jesus Christus. Nun, wenn wir uns überlegen, welche Voraussetzungen es für die übersinnliche Schau im Akasha gibt, dann sehen wir ja schon anhand der Ausführungen von Sinnet, also das sind sehr hoch zu veranschlagende Fähigkeiten und spirituelle Betätigungen. Agrippa von Nettesheim, der die Fähigkeit, Verborgenes, Vergangenes zu schauen, beispielsweise in Form von Warträumen, der also damit etwas angedeutet hat, was eigentlich die Akasha-Chronik betrifft, der nennt folgende Voraussetzungen, die man erst einmal mitbringen muss dafür. Er sagt, die Abwendung der sinnlichen Seele von der Beschäftigung mit dem Leiblichen, die Aufhebung materieller Leidenschaften, die Zurückweisung falscher Einbildungen und unmäßiger Begierden, Reinheit und Ruhe des Gemütes, Überwindung der Verstrickung des Verstandes in die Sinnlichkeit, Erlangung eines ungetrübten phantastischen Geistes, Vermeidung heftiger Emotionen wie Liebe oder Hass, Freiheit von schädlichen Gedanken. Soweit Agrippa von Nettesheim in seiner Occulta Philosophia. Leadbeater gibt als Voraussetzungen für das Lesen in der Akasha-Chronik an, gründliche Schulung, Jahre unaufhörlicher Arbeit und strenge Selbstzucht. Und es sei noch einmal die kurze Umschreibung Sinnets erwähnt, anhand des Lebens und der Erleuchtung des Gautama Buddha, wahre innere Erleuchtung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ihr Feedback und Ihre Fragen. Vielen Dank.